U-Bahn-Station in Washington, D.C. An einem Morgen im Januar holt ein Geiger sein Instrument aus dem Kasten und spielt dort 6 wunderbare Stücke zunächst von Johann Sebastian Bach. In einer knappen Stunde kommen 2000 Menschen dort vorbei, die meisten wohl auf dem Weg zur Arbeit. Nach 3 Minuten bemerkt ein erster Passant die Musik. Nach 3 Minuten verzögert seine Schritte für ein paar Sekunden, um dann schnell den Gang zur Arbeit fortzusetzen. 4 Minuten später, der Musiker bekommt seinen ersten Dollar. Eine Frau wirft ihn in den Geigenkasten, jedoch ohne ihr Tempo zu verringern. 6 Minuten später, ein junger Mann lehnt sich gegen die Wand, um zuzuhören, sieht dann aber auf seine Uhr und setzt schnell seinen Weg fort. 10 Minuten später, ein 3-jähriger Junge bleibt stehen. Die Mutter zieht ihn fort, er bleibt nochmal stehen, sie treibt ihn an. Mehrere Kinder verhalten sich so. Aber die Eltern ausnahmslos treiben sie immer weiter. Bilanz nach 45 Minuten, in denen der Musiker nonstop spielte. Nur 6 Menschen bleiben stehen und hören kurze Zeit zu. Circa 20 geben Geld und gehen im gleichen Tempo weiter. Gesamteinnahme 32 Dollar. Nach einer Stunde beendet der Musiker seine Darbietung. Es ist wieder still, keiner applaudiert. Was offensichtlich keiner mitbekam. Der Mann spielte eines der kompliziertesten Violinstücke von Johann Sebastian Bach auf einer Violine, die allein 3,5 Millionen Dollar wert war. Bei dem Musiker handelt es sich um Joshua Bell, einen der berühmten Violinisten der Gegenwart. 2 Tage vorher hatte er vor ausverkauftem Haus in Boston gespielt, mit Eintrittskarten, die im Durchschnitt 100 Dollar pro Ticket kosteten. Hier in der U-Bahn spielte Joshua Bell inkognito, versteckt hinter einem großen Mützenschirm, und die meisten liefen einfach weiter. Auftraggeber dieses Experiments war die Washington Post. Und das Fazit, das sie dann am Ende formulierte, lautete sinngemäß so: Wenn wir nicht einmal Zeit finden, um einen der besten Geiger auf einem der teuersten Instrumente, eines der schwierigsten Stücke von Bach, spielen zu hören, wie viele andere Gelegenheiten verpassen wir? Wenn wir so durch unser Leben hasten, wie viel Wichtiges übersehen wir, ohne uns richtig darum zu kümmern? An diesen Geiger musste ich denken bei der Vorbereitung unserer neuen Predigtreihe. Auch in der Bibel gibt es ja viele Schätze, die wir leicht überlesen. Wir lassen sie weitgehend links liegen. Wir schauen vielleicht mal so im Vorübergehen rein, aber wir bleiben nicht stehen. Sie kommen in den Predigten kaum vor, diese Schätze. Und wie viel können wir da verpassen? Die Texte mit ihren Schätzen liegen bereit, sie liegen bereit. Zwischen 2 Buchdeckeln, sie stehen uns gewissermaßen gratis zur Verfügung. Gott möchte sie uns so gern aufschließen, durch den Heiligen Geist, wenn wir das lesen. Wir müssen uns nur Zeit nehmen. Zeit nehmen, aufschlagen, stehen bleiben, studieren. Was könnte Gott uns da alles zeigen? Und zu diesen Texten, die man so leicht übersehen kann oder nur so nebenbei mitnehmen, gehören eben auch die Berichte über die Könige Israels. Einige herausgehobene Exemplare wie David oder Salomo, die sind uns vielleicht bekannt, aber die sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Und auch von den übrigen gilt, was Paulus in Römer 15, Vers 4 über das Alte Testament gesagt hat. Da sagt Paulus ja, Römer 15, Vers 4, was zuvor geschrieben ist, also im Alten Testament, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Das ist für uns geschrieben, sagt Paulus. Das Alte Testament gilt uns auch. Dadurch will Gott uns auch trösten, dadurch will Gott uns auch Hoffnung geben. Und so wollen wir das in den nächsten Wochen halten. Wir wollen uns Zeit nehmen, diese Könige zu studieren. Mit Ausnahme von Ostern und Karfreitag wollen wir diese Könige studieren. Ihre Lebensgeschichten, ihre Karrieren, die Hintergründe ihres Erfolges oder die Hintergründe ihres Scheiterns. Und immer mit der Perspektive von Römer 15, Vers 4. Es ist uns geschrieben. Uns zur Lehre, uns zur Hoffnung. Und heute beginnen wir mit König Saul. Das ist unser Thema heute. Dann werden wir David zunächst überspringen, weil das ein ganz, ganz großer Block für sich ist. Den nehmen wir uns nochmal getrennt vor und machen nächstes Mal mit Salomo weiter. Wenn Sie sich schon vorbereiten, einlesen wollen, nächstes Mal geht es weiter mit Salomo und dann kommen die Karfreitag und Ostertage und dann geht es mit den nächsten Königen Schritt für Schritt voran. Und dazu müssen wir ein bisschen wissen, in welcher Phase von Israels Geschichte sie denn nun auftreten. In welcher Phase? Letzte Woche haben wir ja ausführlich über Abraham hier gesprochen. 2000 vor Christus war seine Zeit. 2000 vor Christus. Und dann ging es ja weiter, wie wir wissen, mit Isaak und Jakob und dessen 12 Söhnen, bis das Volk schließlich, als es in Kanaan dann schwierig wurde, in Ägypten landete, durch die Hilfe von Josef, dort Zuflucht fand für einige Zeit. Und dann waren sie dort einige hundert Jahre wieder in Knechtschaft und dann beauftragte Gott ja Mose, der führte Israel aus Ägypten heraus, Richtung Kanaan, so um 1440 vor Christus. Und Mose übergab dann kurz vor seinem Tod an Josua und unter Josuas Führung geschah dann die Landnahme, 1400 vor Christus, um 1400 vor Christus. Und dann breiteten sie sich eben im 14. Jahrhundert dort im Lande Kanaans aus und die Leitung des Volkes hatten die sogenannten Richter. Also Leute wie Gideon, Leute wie Jephtha, wie Simson, die hat Gott in bestimmten Sondersituationen rangeholt und beauftragt, um dem Volk Weisung zu geben und Hilfe zu geben und Schutz und Verteidigung zu geben. Aber die Richter waren noch nicht Könige. Und der letzte in dieser Reihe der Richter war dann Samuel. Samuel war Richter und Prophet zugleich. Richter und Prophet zugleich, durch den Gott sprach. Er war ein Mann Gottes, er war ein treuer Bote Gottes. Und als Samuels Dienst endet, befinden wir uns um 1050 vor Christus, also 1000 Jahre nach Abraham. Es sind 1000 Jahre vergangen, die ich jetzt im Überblick kurz zusammengefasst habe. 1000 Jahre. Die Zeit der Richter kommt an ihr Ende. Und Salomo, dieser treue Bote Gottes, war durchaus ein erfolgreicher Richter. Hat sie gut unter Gottes Schutz geführt, auch in den Auseinandersetzungen gegen die Feinde, die sie bedrohten. Und dann baute sich im Volk eine eigenartige Stimmung auf. Eine ganz eigenartige Stimmung, so nach dem Motto, wir wollen einen eigenen König haben, wie die anderen Heidenvölker um uns herum. Seltsam. Bis dahin hatte Israel ja als Theokratie bestanden. Also geleitet, geherrscht wurde durch Gott. Theokratie, Gott ist der Herrscher. Gott regiert. Als König über Israel. Gott lässt Israel gegen seine Feinde bestehen. Theokratie. Aber wie kam es jetzt zu diesem Kippen der Stimmung, dass sie keine Theokratie mehr wollten? Gott hatte das schon mal angekündigt, einige Jahrhunderte vorher, im 5. Buch Mose, Kapitel 17, Vers 14, hatte Gott schon gesagt, sie werden eines Tages nach einem König rufen. Ich denke, es waren zwei Dinge. Leider war Samuel daran nicht ganz schuldlos. Das können wir in 1. Samuel 8 sehr deutlich sehen. Samuels Söhne waren ein echtes Problem. Kapitel 8, Abvers 1. Da aber Samuel alt war, setzte er seine Söhne zu Richtern über Israel. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia. Und sie waren Richter zu Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinem Wege, sondern neigten sich zum Geiz und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Eine traurige Geschichte. Sie haben sich nicht bewährt. Sie sind nicht den Fußstapfen ihres Vaters gefolgt. Und nun fordern die Ältesten eine andere Lösung. Bestimmt haben Sauls missratene Söhne sie erinnert an Sauls Vorgänger, Eli. Der hatte seine Söhne auch nicht gut erzogen. Die waren ihm auch aus dem Ruder gelaufen. Sie haben Schindluder mit ihrem Priestertum getrieben und er hat nicht eingegriffen. Er hat das einfach laufen lassen. Und bei Samuel war es wieder ähnlich. Er hat seine Söhne nicht als Priester, sondern als Richter eingesetzt.
Und sie haben versagt und er hat nicht genug dagegen getan. Und das war eine innere Schwäche. Und zu dieser inneren Korruptheit der handelnden Personen kommt die stets gegenwärtige äußere Bedrohung durch die Philister. Eine ganz prekäre Situation. Also es ist verständlich, dass die Ältesten sich Sorgen machen. Samuel hat, wie gesagt, ein ganz gehöriges Stück Mitschuld daran. Aber diese berechtigte Sorge mischt sich mit einem falschen Motiv. Und das ist das andere. Israel nimmt sich die Heiden aus der Umwelt zum Vorbild. Die Heiden aus der Umwelt zum Vorbild. Und das sehen wir in Kapitel 8, Vers 5 und Kapitel 8, Vers 19 bis 20. Sie sagen nämlich, setze einen König über uns, der uns richte, wie alle Heiden. Das ist das Problem. Nicht, dass sie einen König haben wollen, sondern dass sie einen König haben wollen wie alle Heiden, nach Maßgabe der Heiden. Und in den Versen 19 bis 20 haben wir das noch einmal so ausgedrückt. 1. Samuel 8, Verse 19 bis 20. Also im ersten Buch Samuel werden Sie viel über Saul studieren können. Und ich empfehle Ihnen sehr, all diese Texte für sich nachzulesen, dieses Buch selbst weiter zu studieren. Und wenn Sie möchten, auch am nächsten Sonntag Ihre Bibel in den Gottesdienst mitzubringen, dann können Sie vieles noch leichter verfolgen, was wir hier besprechen. Wir drücken schon immer einige Verse ab, aber wir können nicht alle Texte abdrucken. Das würde nicht funktionieren. Deswegen bringen Sie ruhig Ihre Bibel nächsten Sonntag mit, wie das ja viele ohnehin schon tun. So steht in 1. Samuel 8, Vers 19, nein, ein König soll über uns sein, dass wir auch seien wie alle Heiden. Dass uns unser König richte und vor uns ausziehe und unsere Kriege führe. Wie alle Heiden. Das ist das falsche Motiv. Gezielte Annäherung an die Völker. Wir wollen nicht mehr diese Sonderstellung als Gottesvolk. Wir wollen keine Theokratie mehr sein. Wir wollen nicht, dass Gott unsere Kämpfe für uns führt und dass wir uns auf ihn verlassen. Schauen Sie, es ist immer wieder tragisch zu sehen, worin Völker ihr Heil suchen, ihren Schutz, ihre Perspektive für die Zukunft. Manchmal ist das die Suche nach dem vermeintlich starken Mann. Oder man orientiert sich an heidnischen Philosophien. Gewiss, Deutschland ist kein christliches Land. Aber ich frage, wäre es nicht denkbar gewesen, dass ein Bundespräsident, zumal wenn er früher Pfarrer war, in seiner Antrittsrede daran erinnert, dass das sogenannte Abendland immer dann gut fuhr, wenn es sich für seine Ethik an den biblischen Geboten orientierte. Hätte das nicht ein Bundespräsident sagen können? Stattdessen hat er unter anderem die Wirkung der 68er-Bewegung gelobt, obwohl der Neomarxismus, der hinter der 68er-Bewegung stand, ja bekanntlich ganz viel versucht hat, um die letzten Reste christlicher Prägung unserer Kultur auszumerzen. Israel tut alles, um seine göttliche Prägung abzustreifen, um die Unterschiede zwischen sich und den Heiden zu verwischen. Alles tun sie dafür. Und Samuel reagiert genau richtig. Er bringt diese Not zu Gott. Hier sehen wir in Kapitel 8, immer 1. Samuel, wenn ich nichts anderes sage, ist immer 1. Samuel, Kapitel 8, Vers 6, da steht, das missfiel Samuel, dass sie sagten, gib uns einen König. Und Samuel betete zum Herrn. Er bringt also das ganze Elend und die ganze Traurigkeit darüber dem Herrn und sagt ihm das. Und in Vers 21, Kapitel 8 nochmal, als Salomo alle Worte des Volkes hörte, sagte er sie vor den Ohren des Herrn. Er sagt, Herr, so denken Sie jetzt. Was sollen wir tun? Was soll ich tun? Und Gott tröstet ihn. Und das haben sie jetzt vor sich. 1. Samuel 8, Vers 7 bis 9, Gott tröstet den Samuel und sagt, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Sie wollen keine Theokratie mehr. Und dann weiter Vers 8, sie tun dir, wie sie immer getan haben, von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. So gehorchen ihrer Stimme, doch warne sie und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen soll. Verkündige ihnen, dass das Konsequenzen hat, dass sie Abgaben zahlen müssen, dass sie ihre Söhne zum Militärdienst dann entsenden müssen, dass sie viele Freiheiten verlieren werden, wenn sie einen König bekommen. Das sage ich ihnen. Wir fragen natürlich, inwiefern richtet sich dieser Wunsch gegen Gott selbst? Nun, sie haben ihm nicht mehr als König voll vertraut. Das ist das Problem. Sie wollten lieber sichtbare Machtmittel. Und sie waren bereit für die einzigartige Stellung, dafür die einzigartige Stellung Israels als Gottesvolk, diese ganz besondere Konstitution des Gottesvolkes dafür aufs Spiel zu setzen. Sie wollten lieber einen sichtbaren König mit begrenzter Macht, als einen unsichtbaren König mit unbegrenzter Macht. Das war ihr kurzsichtiges Motiv. Und Gott warnt sie noch ein letztes Mal vor dieser Reform. Und er lässt sie erinnern an den hohen Preis, den jeder Einzelne aus dem Volk wird zahlen müssen. Deswegen sagt er ja zu Samuel, erinnere sie, an die Kosten, ne? Ab Vers 10, Kapitel 8, ab Vers 10. Eure Söhne wird er nehmen für seinen Wagen, Vers 11, 13. Eure Töchter wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen. Eure Knechte und Mägden, eure besten Rinder und eure Esel wird er nehmen und sie in seinen Dienst stellen. Ihr werdet einen Preis zahlen. Und wie reagieren sie? Ich habe den Eindruck, inzwischen haben sich die Ältesten so in diesen Gedanken verrannt, ein König muss her, um jeden Preis. Dass alle Argumente einfach an ihnen abprallen. Was macht Gott? Er gibt ihnen ihren Willen. Er gibt ihnen ihren Willen. Das steht hier in Vers 9. Vers 7 und 8 und 9, der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben. Sie haben nicht dich, sondern mich verworfen. Und in Vers 22 sagt Gott das nochmal, 1. Samuel 8, Vers 22, der Herr sprach zu Samuel, gehorche ihrer Stimme und mache ihnen einen König. Und Samuel sprach zu den Männern Israel, geht hin, ein jeder in seine Stadt. Und dann kommt das Verfahren, auf dem sie den König dann berufen werden. Tja, liebe Leute, wenn wir absolut nicht hören wollen, dann kann es passieren, dass Gott uns unseren Willen gibt. Dann kann das passieren. Wenn wir versuchen, unseren Willen gegen Gott durchzudrücken, dann kann es passieren, dass er dann der Punkt kommt, wo er uns diesen Willen gibt. Warum macht Gott das? Ich denke einmal aus pädagogischen Gründen. Die Israeliten sollen lernen, wohin das führt, wenn sie ihren Willen durchsetzen, wenn sie Gottes Einwände einfach übergehen. Israel muss lernen, wohin seine eigenwilligen Wege führen. Das ist der pädagogische Grund. So wie es Gott einmal dann später sagen wird, durch den Propheten Jeremia zu seinem Volk, Jeremia 2, Vers 19, du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten. Du musst erfahren, wie viel Jammer und Herzeleid es bringen wird. Manches müssen wir erfahren. Und dann sagt Jeremia weiter, denn von jeher hast du dein Joch zerbrochen und deine Bande zerrissen und gesagt, ich will nicht unterworfen sein. Das hast du immer gesagt. Ich will keinen König über mir. Ich will nicht Gott gehorchen. Ich will meine religiöse Befindlichkeit pflegen. Ich will schon irgendwie mit dem lieben Gott ein bisschen rechnen. Aber ich will ihm nicht gehorchen, ich will ihm nicht gehören. Gottes Pädagogik gibt ihnen den König. Und es ist Gottes Erbarmen. Er will sein Volk auch auf diesem selbstgewählten Weg, auf diesem selbstgewählten Weg nicht allein lassen. Es ist also nicht nur Gottes Pädagogik, sondern es ist Gottes Gnade. Gottes Erbarmen, dass er auch auf diesem abschüssigen Weg noch mitgeht. Ja, wer soll denn sonst sein Volk beschützen? Jakob Kröker hat das in seiner Auslegung wunderbar formuliert. Er hat gesagt, so triumphiert auch bei dieser Gelegenheit die Barmherzigkeit über das Gericht. Gott war größer als die Verirrung und Schuld seines Volkes. Und er stieg in seiner Offenbarung auf den Boden des Volkes herab, um es auch mit seinem selbsterwählten Königtum nicht sich selbst zu überlassen. Gott sah jene Katastrophen innerhalb der ferneren Geschichte Israels kommen, wo dann doch nur sein gnädiges und unmittelbares Eingreifen das Volk vor einem endgültigen Untergang würde retten können. Gott wusste, dass auf dem Boden der Welt auch Israel die Gerichte der Welt teilen würde, aus denen es dann kein König und kein Königtum retten könnte. Und darum geht Gott mit. Welches Erbarmen wird hier deutlich. Und Samuel drückt das auch nochmal aus. Lesen Sie das bitte einmal nach in 1. Samuel 12, Verse 20 bis 25. Wo Samuel das nochmal sagt, Gott verlässt euch noch nicht. Er geht diesen Weg mit. Vers 22, 1. Samuel 12, 22. Der Herr verstößt seinem Volk nicht um seines großen Namens willen. Denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Und ich werde auch weiter für euch beten. Und ich werde euch auch weiter lehren, sagt Samuel. Obwohl ihr Gott verworfen habt und mich verworfen habt, ich werde euch nicht auf diesem Weg allein lassen und Gott auch nicht. Also Gott gibt ihnen den König, ich denke einmal aus Gründen der Pädagogik und aus Gründen des Erbarmens. Das greift noch viel tiefer. Und Gott geht diesen Weg dann so weit mit, dass er sogar selbst den König aussucht. Das ist erstaunlich. Wundere ich mich jedes Mal darüber, wenn ich das lese, dass Gott sogar selbst den König ausgesucht hat. Das können Sie nachlesen in 1. Samuel 9 bis 10. Gott gibt dem Volk und auch dem neuen König eine Chance zur Bewährung. Und nun tritt Saul auf die Bühne, beziehungsweise in den Fokus der biblischen Berichte. Saul hat die Ehre und Saul hat die Last, der erste offizielle König Israels zu werden. Und er steht im Mittelpunkt weiter Teile des 1. Samuel-Buches. Und wenn man nun seine Karriere überblicken will, und das wollen wir in der verbliebenen Zeit noch tun und versuchen, dann können wir das Königtum Sauls in drei große Kapitel einteilen. Erstes Kapitel, verheißungsvoller Anfang. Erstes Kapitel, verheißungsvoller Anfang. Schlagzeile in der Zeitung. Gilgal-Post wäre denkbar. Vom Außenseiter zum Hoffnungsträger. Vom Außenseiter zum Hoffnungsträger, ja. Also, verheißungsvoller Anfang. Die Einzelheiten seiner Berufung ergeben eine schöne Geschichte. Wie er im Auftrag seines Vaters einige entlaufene Eselinnen sucht und wie Gott das gebraucht. Er sucht die Eselinnen, um ihn, den Saul und Samuel zusammenzubringen. Und Gott bereitet Samuel auf diese Begegnung vor. Und dann wird Samuel im Auftrag Gottes Saul zum neuen König salben. Er wird ihn öffentlich durch ein Losverfahren, das Gott nochmal beglaubigt, einsetzen. 1. Samuel 10, dann wird es diese besondere Erfahrung geben, die Saul mit der Prophetenschule macht, wo er auch einmal auf einmal anfängt mit zu weissagen, wo wirklich Gott als eine fremde Macht gewissermaßen von seinem Herzen und von seinen Worten Besitz ergreift und Gott nochmal diese Zusage macht, ich bin bei dir. Es ist hochspannend, das zu lesen, 1. Samuel 10. Und Saul legt dann einen richtig guten Start hin. Er reagiert demütig, als er erfährt, dass er König werden soll. Da sagt er, bin ich nicht ein Benjaminiter, 921 aus einem ganz kleinen Stamm, viel zu große Ehre für mich. Und auch als sich einige Kritiker über ihn lustig machen, Kapitel 10, 27, da steht, ich finde das so gut, diesen Satz, als die dann sich über ihn empörten und lustig machten, er tat, als hörte er es nicht. Er hat einfach souverän drüber hinweggehört. Das war bescheiden. Das war auch demütig. Und dann schenkt Gott ihm seine ersten militärischen Erfolge gegen die Ammoniter. Er sammelt die Leute, um das Land zu verteidigen, Kapitel 11. Und als dann hinterher seine Freunde sagen, so, jetzt hast du es denen aber gezeigt und jetzt machst du deine internen Kritiker fertig. Und jetzt bringst du sie zur Strecke. Da ist er ganz milde mit seinen Kritikern und sagt in Kapitel 11, Vers 12 bis 13, es soll auf diesem Tag heute niemand sterben, denn der Herr hat Heil gegeben in Israel. Also er sagt, ich weiß, wir haben es Gott zu verdanken und deswegen wollen wir auch Milde walten lassen mit unseren Gegnern. Er fängt gut an, er wird eindrucksvoll in seinem Amt bestätigt. Samuel ruft dann die ganzen Leute zusammen nach Gilgal und dort rufen sie das Königtum nochmal offiziell aus. Ein wunderschöner Vers, das ist der Höhepunkt fast in seiner Karriere. 1. Samuel 11, Vers 15, da ging alles Volk nach Gilgal und machten Saul zum König vor dem Herrn, haben das nochmal bestätigt und opferten Dankopfer vor dem Herrn. Und Saul mit allen Männern Israels freuten sich dort gar sehr. Alles erstrahlt im schönsten Licht. Alles ist gut. Ein verheißungsvoller Anfang. Alles auf bestem Wege. Wie viele Dienste im Reich Gottes haben so begonnen? Verheißungsvoller Anfang. Wie viele vermeintliche Glaubenswege haben so begonnen? Verheißungsvoller Anfang. Die ersten Kämpfe sind in der Regel nicht die schwersten. Die Begeisterung ist noch frisch. Der Schmelz ist noch da. Aber wenn dann ein Dienst erstmal angelaufen ist, kommen Bewährungsproben. Es kommt dann darauf an, dass wir die lange Strecke gehen. Es kommt dann darauf an, dass wir treu bleiben. Dass wir uns bewähren, dass wir dranbleiben. Abraham, denken Sie an letzten Sonntag, Abraham hat durchgehalten bis zur Zielgeraden. Und so ist es wichtig, dass wir dann Tag für Tag unter der Führung unseres Herrn leben. Dass wir lernen, auch aus Krisen gestärkt hervorzugehen. Dass wir Treue lernen. Dass wir lernen, Schuld zu bekennen, wenn der Herr sie uns aufdeckt. Und an seiner Hand zu gehen. Und dann kommt die erste Krise, von der wir erfahren, nach den ersten 2 Jahren im Amt schon, Kapitel 13, Vers 2, da heißt es, als er 2 Jahre über Israel regiert hatte, erwählt er sich 3000 Mann aus Israel und dann kommt es zu diesem Konflikt mit den Philistern. Das begleitete die Amtszeit von Saul ja ständig. Und die erste große Schlacht und angesichts der militärischen Überlegenheit des Gegners macht sich Angst breit im Lager der Israeliten. Sauls Leute wollen zurückweichen, sie wollen flüchten, sie wollen abhauen. Sie kommen mit der Situation nicht mehr klar. Und es gab eine ganz klare Absprache zwischen Saul und Samuel. Am 7. Tag würde der geistliche Leiter Israels kommen, um das Opfer zu bringen und zu vollziehen. Das durfte ja nur Samuel. Das war nach Gottes Anweisung so, dass das nicht einfach irgendjemand anders machen konnte. Und den Text haben Sie vor sich, da wartete er 7 Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Es entsteht eine Verunsicherung. Der 7. Tag ist da, Samuel noch nicht. Da will Saul den Druck nicht länger aushalten. Und was macht er? Er reißt die Sache an sich. Er entscheidet jetzt selbst. Obwohl Gott es ganz klar anders gesagt hatte. Das ist eindeutig gegen Gottes erklärten Willen. Und er bringt das Opfer. Ich mache es jetzt. Egal. Und in diesem Moment beginnt das traurige 2. Kapitel von Sauls Geschichte, ihr Lieben. Zumindest wird es in diesem Moment sichtbar. 1. Kapitel, verheißungsvoller Anfang. 2. Kapitel, verhängnisvolle Entscheidungen. Das ist das 2. Kapitel. Verhängnisvolle Entscheidungen. Und jetzt können Sie die restlichen Kapitel ab Kapitel 13 lesen. Wie sich eine verhängnisvolle Entscheidung im Ungehorsam Sauls an die andere reiht. Ja, das sind die Verse 8 bis 14 hier. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, Kapitel 13, 10, da kam Samuel. Da ging Saul ihm entgegen, ihm den Segensgruß zu entbieten, als ob nichts geschehen wäre. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann und du kamst nicht zur bestimmten Zeit. Also Samuel, wärst du pünktlich gewesen, wäre das auch nicht passiert. Saul entwickelt eine interessante Fähigkeit, die Schuld immer auf andere zu schieben. Geht später auch noch so weiter. Du kamst nicht pünktlich, wärst du etwas früher gewesen. Da dachte ich, Vers 12, nun werden die Philister zu mir herabkommen, nach Gilgal, und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich's und opferte Brandopfer. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hatte. Er hätte dein Königtum über Israel bestätigt, für und für, also über lange, lange Zeit. Aber nun, Vers 14, wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk. Denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Das ist einer der tragischsten Augenblicke in seinem Leben. Und Gott sagt nicht, von wegen die Vorsehung hat es schon immer so gewollt, dass David es wurde, sondern er sagt, du hast das Gebot nicht gehalten. Du bist verantwortlich. Du bist verantwortlich. Du kannst dich nicht rausreden. Du hast deinen Eigenwillen gegen Gottes Willen durchsetzen wollen. Das ist das 2. Kapitel, verhängnisvolle Entscheidung. Und dann im 9. Kapitel geht es weiter. Er will unvernünftig seine Leute in eine neue Konfliktsituation hineinschicken. Sie sollen den ganzen Tag über nichts essen, damit sie schneller arbeiten können. Und dann will er Rache nehmen an seinen Feinden, das steht dort ausdrücklich, Kapitel 14, 24. Nochmal ein Lichtblick in Kapitel 14. Sein Sohn Jonathan. Oh, Jonathan, Sauls Sohn, der erweist sich als ein charaktervoller, frommer, junger Mann. Und er wird später ein ganz enger Freund von David werden. Und ich musste denken, welche Tragik ist das? Welche Tragik? Jonathan, der Sohn Sauls, geht einen guten Weg. So ganz anders als die Söhne von Eli. So ganz anders als die Söhne von Samuel. Aber während Eli und Samuel ihren missratenen Söhnen gegenüber viel zu nachgiebig sind, verhält sich Saul gegenüber seinem prächtigen Sohn hart, illoyal und lieblos. Was für eine Tragik. Und offensichtlich sind diese Vater-Sohn-Verhältnisse im Alten Testament sehr gefährdet. Und umgekehrt, wie viel Segen liegt darauf, wenn die Generationen sich gegenseitig unterstützen und stark machen? Wie wir das letzten Sonntag bei Abraham so wunderbar gesehen hatten, sein doch gutes Verhältnis zu Isaak, seine Fürsorge für die nächste Generation. Tja, und seit Kapitel 13 steht dann diese traurige Ankündigung über dem gesamten Amt von Saul. Gott hat sich einen anderen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der wird es werden. Aber es gibt keine Buße. Lesen Sie das mal. Sie werden nicht finden, dass Saul zerknirscht wird. Er macht so ein paar Lippenbekenntnisse, aber keine Buße. Und er treibt sich mit jeder weiteren Entscheidung tiefer in diese Schuld hinein. Kapitel 15. Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis, denkt man. Kampf gegen die Amalekiter. Alles geht gut. Bis Saul die nächste verhängnisvolle Entscheidung trifft. Wieder eigenmächtig. Wieder gegen Gottes erklärten Willen. Er verschont den König Agag. Er hätte sie alle töten sollen nach Gottes Auftrag. Und er hätte die ganze Beute unter den Bann tun sollen. Aber er verschont den Agag und er bewahrt einen Teil der Beute auf. Gegen Gottes Willen. Gegen Gottes eindeutig erklärten Willen. Und so steht das hier in Kapitel 15, Vers 9. Sie haben das auf Ihrem Zettel. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war. Und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken, obwohl es Gott gesagt hatte. Was aber nicht taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Da geschah das Wort des Herrn zu Samuel. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Das heißt nicht, dass Gott bereut, was er getan hat, sondern dass es ihn zutiefst betrübt. Das ist hier gemeint. Denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Und wie reagiert Samuel? Darüber wurde Samuel zornig und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Herr, wie kann es sein? Wie kann es sein? So ein guter Weg, so viel Mühe, so viel Kampf. Und wir haben dich gefragt, Herr. Und es geht alles den Bach runter. Und er handelt dir frech ins Gesicht. Er tritt deine Worte mit Füßen. Und das ganze Volk geht den Bach runter. Und am nächsten Morgen macht Samuel sich auf den Weg, um Saul mit Gottes Urteil zu konfrontieren. Und das ist dreist. Sie müssen das mal in Kapitel 15, ab Vers 13 nachlesen. Saul tut so, als wäre alles in bester Ordnung. Ja? Als Samuel dann zu ihm kommt, sagt Saul, gesegnet seist du, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Von wegen. Und Samuel sagt, was ist denn das für ein Blöken der Schafe in meinen Ohren und ein Brüllen der Rinder, die ich höre? Nach dem Motto, die sollten ja eigentlich alle geschlachtet sein. Wo kommen die her? Er tastet sich da gewissermaßen heran und dann deckt er das auf. Und wie reagiert Saul? Das ist jetzt noch wichtig, dass wir das sehen. Er schiebt die Schuld immer auf andere. Er sagt, das Volk, ja? Vers 15, Kapitel 15, Vers 15. Das Volk verschonte die besten Schafe. Ja, er hätte es ihnen doch sagen müssen. Und dann Vers 21 nochmal. Aber das Volk hat vom Raub genommen. Und dann wird das noch verbrämt. Um deinem Gott zu opfern in Gilgal. Natürlich nur um Gott zu opfern haben wir das gemacht. Und dann nochmal in Vers 24. Ich habe gesündigt, ja, dass ich des Herrn Befehl übertreten habe. Denn ich fürchtete das Volk und gehorchte ihrer Stimme. Schlimm genug kann man sagen. Aber das Volk, die anderen. Und das sind so oberflächliche Zugeständnisse, die er macht. Ja, sagt er in Vers 24, ich habe schon gesündigt. Aber lesen Sie das mal, da ist kein bisschen Reue dabei. Kein bisschen. Keine Träne. Es tut ihm überhaupt nicht leid. Vers 25. Erst sagt er, Vers 24, ich habe gesündigt. Und Vers 25, und nun vergib mir die Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Also business as usual. Vergib mir und dann lass uns ganz normal weitermachen, als wäre nichts geschehen. Keine Reue. Und dann Vers 30, das ist so dreist. Da sagt er, Vers 30, ich habe gesündigt, aber jetzt ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes. Also das Lippenbekenntnis ist erbracht, aber jetzt bitteschön die alte Hochachtung. Es müssen die Autoritätsstrukturen schließlich aufrechterhalten werden. Keine Konsequenzen. Die Kulisse muss stimmen. Und damit wird wirklich deutlich, er sieht seine Schuld vor Gott schlichtweg nicht ein. Das ist das Problem. Es tut ihm nicht leid. So viele verhängnisvolle Entscheidungen. Und sie folgen alle, soweit ich das erkennen konnte, als ich das studiert habe, einem Grundmuster. Es ist immer sein Eigenwille. Es ist immer sein Eigensinn gegenüber Gott. Er will sich nicht ganz abhängig machen von Gott. Er will sein Ding durchziehen. Keine Hingabe an den Herrn, das ist es. Und auch keine Bereitschaft, umzukehren und um Vergebung zu flehen. Keine Bereitschaft zu sagen, es tut mir leid, Herr, ich gebe es zu. Ich habe gegen dich gesündigt. Ich habe es nicht mehr verdient, dieses Amt auszuüben. Nein, nein. Ja, ich habe gesündigt, aber jetzt ehre mich doch. Und damit ist seine Präsidentschaft bzw. sein Königtum auch nicht mehr zu retten. Er kam auf eine ziemlich lange Zeit, 40 Jahre etwa. Aber die Verheißung ist weg, der Schmelz ist weg, der Segen ist weg. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es einfach zu spät ist, umzukehren. Der Point of no return. Der Punkt, wo es nicht mehr zurückzugehen scheint. Für Samuel gibt Gott wieder einen Hoffnungsschimmer. Ab Kapitel 16, lesen Sie das, kommt David in den Blick. David wird schrittweise jetzt vorbereitet darauf, dieses Amt zu übernehmen. Gott wird sein Volk nicht allein lassen. Aber bis das mit David wird, ist es noch ein weiter Weg. Und Saul tut alles, was in seinen Kräften steht, um das zu verhindern. Um den potenziellen Nachfolger zur Strecke zu bringen und seinen eigenen Sohn auch mit. Als Jonathan sich mit David zusammentut, weil er merkt, das ist Gottes Mann und das ist Gottes Weg. Wissen Sie, im Grunde war David in seiner aufrichtigen Gottesfurcht auch nochmal eine Chance für Saul. Ja, obwohl David nicht ohne Fehler war, aber er war ein Mensch, der Gott fürchtet, der wusste, es kommt auf Gottes Segen an. Aber das, was der Saul hätte zum Segen werden können in David, das bereitete ihm am Ende nur noch ein schlechtes Gewissen. Immer wenn er David sah, dann schlechtes Gewissen und Neidgefühle. Und er wollte seinen Eigenwillen nicht aufgeben und nicht loslassen. Und darum denke ich, ist es sehr problematisch, wenn die programmatische Ansprache des Bundespräsidenten vom Freitag da hinein mündet, uns Bürger darum zu bitten, dass wir mehr Vertrauen in uns selbst haben sollten. Darin endet seine Ansprache. Er sagt, habt Vertrauen zu mir, Vertrauen zur Demokratie, aber vor allem Vertrauen zu euch selbst. Er hätte uns besser geraten, auf Gott und seine Hilfe zu vertrauen. Und ich denke, es ist kein Wunder, dass als letztes unterstützendes Zitat in dieser Rede da nicht auf eine Bibelstelle oder einen christlichen Denker hingewiesen wird, sondern auf den Hindu Mahatma Gandhi. Und mit dessen Zitat die Aufforderung zu größerem sich selbst vertrauen zu legitimieren. Verhängnisvolle Entscheidungen. Und so treibt Sauls Karriere, so treibt Sauls Königtum dann im letzten Kapitel, das können wir jetzt noch ganz kurz machen, aber es ist wichtig, dass Sie diesen letzten Baustein noch sehen. Darum wird es heute ein bisschen länger. Es treibt dann am Ende auf einen verzweifelten Abgang zu. Das ist das Dritte. Verheißungsvoller Anfang, verhängnisvolle Entscheidungen und schließlich verzweifelter Abgang. Und überlegen Sie bitte, das ist die Ironie der Geschichte. Sauls Kampf um Eigenmächtigkeit, er will Gott gegenüber unabhängig bleiben. Er will sich von Gott nichts sagen lassen, treibt ihn am Ende immer tiefer hinein in eine fatale Abhängigkeit. Er wird immer abhängiger. Schauen Sie hin, die letzte Szene seines Lebens, das ist der verzweifelte Abgang. Erneut bedrohen die Philister das Volk Israel. Kapitel 28 finden Sie das. Und inzwischen ist Samuel gestorben, es ist noch niemand an seine Stelle getreten. 1. Samuel 28. Und da heißt es hier, Samuel, Vers 3, aber war gestorben und ganz Israel hat Leid um ihn getragen, ihn begraben in seiner Stadt Rama. Und Saul hatte aus dem Lande vertrieben die Wahrsager und Zeichendeuter. Es wird nicht gesagt, wann das war, aber er hatte sie vertrieben, damit sie das Volk nicht verführen konnten. Das war irgendwann mal geschehen. Aber warum werden wir jetzt daran erinnert? Sie werden es gleich sehen. Die Philister drohen. Und Saul wendet sich erstmal an Gott. Sehen Sie, Vers 5 und 6, er wendet sich an Gott. Da aber Saul der Philister her sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Und er fragte den Herrn um Rat. Aber der Herr antwortete ihm nicht. Keine Antwort mehr. Immer wieder hatte Saul sich dem Einfluss Gottes entzogen. Immer wieder hatte er ihm die letzte Gefolgschaft verweigert. Und jetzt stellt Saul zu seinem Erschrecken fest, dass Gott das ernst nimmt. Er antwortete ihm nicht. Gott redet zu ihm nicht mehr. Was kann er tun? Sonst hatte er ja immer noch Samuel gehabt. Der war zwar unbequem, aber der stand mit Gott in Kontakt. Das war noch eine Zuflucht. Der Prophet ist gestorben. Und da versucht der König einen letzten verzweifelten Ausweg. Er nimmt seine Zuflucht zu einer Wahrsagerin, obwohl er doch die Wahrsager vertrieben hatte aus dem Land. Er will jetzt wenigstens auf diesem okkulten Weg versuchen, mit Samuel noch in Kontakt zu treten. Dieser Bericht in 1. Samuel 28 ist rätselhaft und er ist der einzige seiner Art in der ganzen Bibel. Das müssen wir auch sehen. Das ist eine absolute Ausnahmesituation hier. Wir wissen nicht, ob es sich bei der vermeintlichen Wahrsagerin um einen Scharlatan handelt oder um jemanden, der wirklich mit dem Teufel im Bunde ist. Erstaunlich ist, dass Sauls Leute wissen, wo sie so eine Frau noch finden können. Ist ihnen auch aufgefallen, ne? Vers 7, da sprach Saul zu seinen Knechten, sucht mir ein Weib, der einen Wahrsagegeist hat. Sie waren auch alle vertrieben worden. Und jetzt findet er sie und dann macht er sich zum Narren, er verkleidet sich, um nicht erkannt zu werden. Er agiert völlig kopflos, Vers 8, er wechselte seine Kleider, ging hin, zwei Männer mit ihm und sie kamen bei der Nacht zu der Frau und er sprach, weissage mir doch durch den Wahrsagegeist und bring mir den herauf, den ich dir sage. Und es ist dann Samuel. Und wie gesagt, wir wissen nicht, war das ein Scharlatan, diese Frau, oder konnte sie wirklich, wirklich wahrsagen? Und sie fürchtet eine Falle, weil Saul ja die Wahrsager vertrieben hatte. Und sie sagt das auch, lockst du mich hier in eine Falle? Sie weiß noch nicht, wen sie vor sich hat. Und als dann plötzlich Samuel wirklich erscheint, als das klappt, da ist die Frau selber total entsetzt. Da schreit sie vor Angst, weil sie das noch nie erlebt hat. Schauen Sie, Kapitel 28, Vers 12. Da nun das Weib Samuel sah, wie sie ihn darauf holte, schrie sie laut. Und jetzt erkennt sie auch Saul. Und sie kriegt es mit der Angst zu tun. Sie sagt, du bist Saul. Und der König sagt, fürchte dich nicht. Eine ganz schlimme Situation. Und sie versteht, das ist keine der üblichen Sitzungen, die ich so mache. Okkulte Befragungen können nie die Verstorbenen selbst heraufbringen. Das müssen wir wissen, nie. Der Teufel hat diese Macht nicht. Aber möglicherweise sind es okkulte Wesen, die sich als Geister der Verstorbenen ausgeben. Das kann passieren. Also es gibt auf diesem Wege keine echte Begegnung mit den wirklich Verstorbenen. Auch heute nicht. Aber es kann durchaus sein, dass okkulte Erscheinungen passieren. Und mit so etwas höchstens rechnet diese Frau. Aber diesmal ist es anders, denn Samuel erscheint wirklich. Er erscheint wirklich, das macht der Text ganz klar. Er erlebt ja, haben wir ja letztes Mal bei Abraham gesehen, Mose und so, sie alle leben ja bei Gott. Sie sind ja nicht tot. Jesus hat gesagt, Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Und er erscheint wirklich und Gott lässt ihn einfach nochmal die Gerichtsbotschaft wiederholen, die er vorher schon gesagt hatte. Und die Wahrsagerin selbst ist völlig überfordert mit dieser Situation, weil das nicht ihr Kalkül war. Und Sie können das alles nachlesen in Kapitel 28, wo es dann heißt, Samuel aber sprach zu Saul. Der Bibeltext sagt uns ganz klar, Samuel aber sprach zu Saul. Warum hast du mich unruhig gemacht, dass du mich heraufbringen lässt? Saul sprach, ich bin sehr geängstet, die Philister streiten gegen mich und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht. Und Samuel sprach, was willst du mich fragen? Weil der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist. Der Herr wird dir tun, wie er durch mich geredet hat. Klammer auf, als ich noch auf der Erde war, Klammer zu. Und er wird das Reich von deiner Hand reißen und David deinem Nächsten geben. Und darum, dass du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und den Grimm seines Zorns nicht ausgerichtet hast gegen die Amalekiter. Darum hat dir der Herr solches jetzt getan. Und dazu wird der Herr Israel mit dir auch geben in der Philisterhände. Und morgen schon wirst du und deine Söhne mit mir sein. Und das ist präzise vorausgesagt und genauso kommt es dann auch. Israel wird diesen Kampf verlieren und du und deine Söhne, ihr werdet morgen auch schon sterben. Das ist die Botschaft, Kapitel 28. Und dann folgen noch zwei Kapitel über David und dann Kapitel 31, 1. Samuel 31, das unrühmliche Ende Sauls und seiner Söhne. Die Philister aber, Kapitel 31, stritten wieder Israel. Und die Männer Israels flohen vor den Philistern und fielen erschlagen auf dem Gebirge Gilboa. Und die Philister hingen sich an Saul und seine Söhne, und das ist tragisch. Und sie erschlugen Jonathan und Abinadab und Malchisua, die Söhne Sauls. Auch Jonathan stirbt, sehr zur Trauer von David. Und der Streit war hart gegen Saul, und die Schützen trafen auf ihn mit Bogen, er war sehr verwundet. Da sprach Saul zu seinem Waffenträger, zieh dein Schwert aus und erstich mich damit, dass nicht diese Unbeschnittenen kommen und treiben ihren Spott mit mir. Aber sein Waffenträger wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und fiel hinein, also Selbstmord. Und da nun sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, fiel er auch in sein Schwert und starb mit ihm. Also starben Saul und seine drei Söhne und sein Waffenträger und alle seine Männer auf diesen einen Tag. Das ist das Ende, ein verzweifelter Abgang. Schauen Sie, wie anders letzten Sonntag die Zielgerade von Abraham. Können Sie nochmal nachhören. Er starb alt und lebenssatt. Was war das für ein Vorbild, wie er den Weg nach Hause gegangen ist? Und hier bei Saul, da bleiben nur Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Als Hoffnungsträger war er vor 40 Jahren gestartet. Und das ist das Ende. Und sehen Sie das nochmal ganz klar. Noch am Ende bestätigt er, was die große Not und Schuld seines ganzen Lebens gewesen war. Nämlich eine tragische, eine tief eingefleischte Eigenmächtigkeit gegen Gott. Er wollte ihm nicht ganz gehören. Er wollte ihm nicht die Verfügungsgewalt über sein Leben geben. Er fand immer irgendwelche Gründe, um zu rechtfertigen, dass er Gott doch wieder aus dem Ruder lief. Und damit ist Saul ein Spiegelbild des Eigenwillens, mit dem das Volk damals ihn als neuen König bekam. Und ich sage es noch einmal, welch tiefe Ironie beim Versuch, sich selbst unabhängig von Gott zu machen, endet Saul als ein verkleideter Feigling im Hinterzimmer einer Wahrsagerin. Das ist das Ergebnis. Und so wird er für uns alle eine starke, starke Warnung. Verrenne dich nicht in deinem Eigenwillen gegen Gott. Du verrenne dich nicht in deinem Eigenwillen gegen Gott. Und so wenig man nach dem Sündenfall von einem völlig freien Willen des Menschen sprechen kann, da hat uns Luther ja viel dazu gesagt, so wenig man das machen kann, einfach vom freien Willen des Menschen zu sprechen, so sehr sehen wir hier doch zugleich, wie ernst Gott unsere Entscheidungen nimmt. Es sind echte Entscheidungen. Es sind echte Weichenstellungen. Es ist eine echte Verantwortung. Schauen Sie, er hatte dem Saul einen so guten Start ermöglicht. Verheißungsvoller Anfang. Es hatte so gut ausgesehen und er hätte darauf aufbauen können, der Saul. Aber schon nach zwei Jahren, kam immer mehr heraus, was in seinem Herzen war. Es wurde immer deutlicher. Und wovon er sich nicht lösen wollte. Und daraus wuchsen dann diese verheerenden Entscheidungen. Und immer wieder nach dem gleichen Muster. Das letzte Wort behalte ich. Und Saul zieht diesen Weg so lange durch, diesen Aufstand gegen Gottes Willen und Wort so lange durch, bis Gott ihn in Ruhe lässt. Und als Saul das merkt, da ist es zu spät. Und da macht er diese schreckliche Entdeckung, dass Gott schweigt. Entweder, sagt Kröker, erlebt der Mensch in der Hingabe an Gott seine Auferstehung, oder er geht an dem Widerspruch gegen Gott zugrunde. So war es bei Saul. Aber anstatt nun sich endlich doch noch vor Gott zu demütigen, endlich doch noch um sein Erbarmen zu flehen, anstatt zu sagen, Herr, ich habe alles in den Sand gesetzt, ich habe mein ganzes Königtum vor die Wand gefahren, aber bitte erbarm dich doch wenigstens über mich, armseligen Kerl, entscheidet er wieder gegen Gott und stürzt sich in diesen verzweifelten Abgang, der im Selbstmord endet. Und so zeigt uns sein trauriges Beispiel am Schluss, Gottes Souveränität macht die menschliche Verantwortung nicht zunichte oder unwichtig. Ihr Lieben, wir können uns unserer Verantwortung nicht entziehen. Und deshalb ruft Gott uns. Gott ruft uns aus unserer tödlichen Selbstumkreisung heraus hin zu sich. Auch den Saul hat er lange gerufen. Und selbst nachdem er als König gescheitert und verworfen war, hätte er persönlich noch umkehren können. So wie der Schwerverbrecher am Kreuz, den Jesus gerettet hat. Davids Beispiel, das ihn noch lange begleiten wird, war ein beständiger Ruf Gottes. Aber Saul hat ihn konsequent überhört. Saul hat alles versucht, auch diesen Ruf Gottes zum Verstummen zu bringen. Und so schließt sich der Kreis am Ende. Ich denke nochmal an unser Eingangsbeispiel. Nicht nur Bibeltexte kann man übersehen und überhören und dabei viel verpassen. Noch schlimmer ist es, wenn wir den überhören, der durch diese Texte zu uns redet. Und auch dafür ist das Experiment der Washington Post ein wirklich gutes Beispiel. Wie der Geiger dort in der U-Bahn-Station ist Gott da mit seinem Evangelium. Er ist da mit seinem Ruf. Und Gott ruft und ruft und ruft und ruft. Durch sein Wort und durch die Verkündigung seines Evangeliums. Und er ruft uns, dass wir nicht nur im Vorbeigehen mal ein paar Münzen in den Kasten werfen und ansonsten unser eigenmächtiges Leben weiterführen, sondern Gott ruft uns, damit wir vor ihm stille werden. Er ruft uns, dass wir ihm unsere Schuld aufrichtig bekennen und dann für immer bei ihm bleiben. Darum ruft Gott auch uns. Amen.